Adlerblick, Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Mein Name ist Andreas Schmaler, Geschäftsführer von CIC und begrüße Sie natürlich heute wieder ganz, ganz herzlich zu unserer aktuellen Ausgabe. Und ich freue mich natürlich immer über ganz, ganz besondere Gäste. Und unser Podcast ist ja zum einen dafür da, dass wir natürlich über erfolgreiche Prozesse sprechen, die wir machen, wo Unternehmer zu Wort kommen. Aber ich habe natürlich auch immer wieder ganz besondere Gäste, die natürlich durch ihre Expertise einen wirklichen Mehrwert bieten. Und heute ist es uns gelungen, Lutz Wagner zu unserer heutigen Ausgabe einzuladen. Und Lutz Wagner, den sicherlich viele kennen, einmal als aktiven Schiedsrichter, der viele Bundesligaspiele geleitet hat. Darüber wird er uns sicher einiges erzählen aus seinen Erfahrungen, aber den man auch heute permanent aus Funk und Fernsehen kennt. Und er hat mir heute in unserem Vorgespräch erzählt, dass wir rechtzeitig fertig werden müssen, weil er heute Abend wieder als Experte geladen ist beim Halbfinale der Euroleague von AS Rom gegen Bayer Leverkusen. Und von daher freuen wir uns natürlich ganz viel, dass er sich die Zeit heute vorher nimmt, um uns teilhaben zu lassen an seinem Wissen. Deswegen freuen Sie sich auf unsere heutige Ausgabe mit Lutz Wagner.
Adlerblick, der Podcast mit Andreas Schmaler, Ihr Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte.
Lieber Lutz, ich habe dich gerade schon angekündigt und ein ganz, ganz herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass du dir heute an einem Donnerstag die Zeit nimmst und einmal uns teilhaben zu lassen an deiner, muss man sagen, ja beeindruckenden Geschichte, was du bis jetzt so in deinem Leben alles bewegt hast. Und du hast noch viel vor und machst viel und hast mir gerade schon einiges erzählt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Von daher möchte ich dir jetzt erstmal das Wort geben, dass du dich natürlich erstmal vorstellen kannst. Wer bist du? Was machst du? Wer ist Lutz Wagner?
Ja. Hallo Andreas und erstmal hallo in den Kanal überhaupt rein. Vielleicht hört ja irgendwann mal einer zu, das wäre schön. Also ich fühle mich schon sehr wohl bei dir, das muss ich sagen. Du hast mich total nett begrüßt. Ist für Schiedsrichter ja überhaupt nicht so normal, dass man nett begrüßt wird. Meistens ist es so, dass gnadenlos gepfiffen wird. Also wenn schon mal Ruhe ist, dann freue ich mich schon mal. So nach dem Motto, Nichtnennung ist die größte Auszeichnung. Nein, also deswegen finde ich das absolut sympathisch, was du da machst und habe da spontan und gerne zugesagt und bin auch jetzt bereit für deine Fragen. Und wie gesagt, wenn du sagst, stell dich mal vor. Ja, bin eigentlich jetzt schon weit über dieses normale Schiedsrichteralter hinaus. Da geht es ja so bis 45, 47. Offiziell gibt es keine Altersgrenze mehr. Ich habe es jetzt schon, ich sage es jetzt mal, 13 Jahre weiter geschafft. Bin aber noch, ich sage jetzt mal, voll dabei. Bin Schiedsrichter mit Leib und Seele. Bin vielleicht kurz zu mir, bin 60, bin verheiratet, habe eine Tochter. Die ist sogar von mir, da war mal spielfrei. Ja, also und bin, wie gesagt, im normalen Leben habe ich einmal eine Firma, so einen kleinen Gewerbepark. Da sind ein paar kleine Firmen drauf. Deswegen finde ich es total spannend, was du mit dem sogenannten Mittelstand oftmals da, wie du da in den Austausch trittst. Also ich habe da einige Kleinunternehmer drauf, organisiert es ein bisschen so. Das ist mein eines Standbein. Das zweite Standbein ist, dass ich sehr viel in der freien Wirtschaft unterwegs bin, über 50 Vorträge jedes Jahr bei kleinen und großen Unternehmen zum Thema Entscheiden. Ja, und dann bin ich eben auch noch sehr viel für den Fußball unterwegs. Ja, einmal für den DFB, für den mache ich eben den sogenannten Regelexperten, schaue mir am Wochenende meistens ein bis zwei Bundesligaspiele live an und bin dann natürlich auch noch da international unterwegs und eben auch viel fürs Fernsehen, jetzt Amazon Prime, die ARD bei der Europameisterschaft. Jetzt heute für unsere österreichischen Kollegen, da muss ich schon ein bisschen langsamer sprechen, für die österreichischen Kollegen beim Spiel Rom gegen Leverkusen. Also es ist so, mir wird es nicht unbedingt langweilig.
Ja, das denke ich mir. Also bei dem, was du da alles insgesamt in deinem Portfolio machst, also nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit heute nimmst, dass wir das reinkriegen. Lutz, dann lass uns doch mal ganz vorne anfangen. Warum bist du zum Schiedsrichtertum gekommen? Also was hat dich da motiviert? Was war die Begebenheit? Hast du selber auch Fußball gespielt oder wie bist du da reingekommen?
Also Fußball habe ich gespielt, wann immer ich konnte. Von der Schule heim, ranz in die Ecke, Hausaufgaben gab es nicht, erstmal Fußball spielen. Also vom Ball hat man mich kaum weggekriegt und dann, ich bin eigentlich so ganz interessierter Mensch, andere sagen vielleicht sogar ein bisschen neugierig, dann hat ein junger Schiedsrichter mich gepfiffen, der war genauso alt wie ich, 14 Jahre. Und der hat das so klasse gemacht, und da bin ich da hingegangen, habe den gefragt, sag mal, wie wird man Schiedsrichter? Naja, und dann hat er mir eine Adresse gegeben, hat gesagt, melde dich da, dann geht alles von alleine. Und dann bin ich dann hin, habe mich gemeldet, hat natürlich niemand etwas erzählt, weil mir war das peinlich. nicht. Stell dir vor, du fällst durch die Prüfung und dann willst du ja auch nicht. Naja, und dann habe ich also plötzlich angefangen zu pfeifen. Mein Verein, der wusste im ersten Jahr gar nichts davon. Die haben gesagt, ihr habt doch einen neuen Schiedsrichter. Ja, wen denn? Ja, hier, Lutz Wagner. Wie? Was? Also, dann so bin ich dazu gekommen und ich glaube, das ist dann auch so eine Sache. Ich habe weiter Fußball gespielt. Ich bin auch der festen Meinung, man muss sich nicht entscheiden, ob man Schiedsrichter der Fußballer wird erstmal, sondern man soll beides parallel machen. Ich muss dieser Rollenwechsel oder dieser Perspektivwechsel ist immer total spannend. Ich muss merken, wie weh es tut, wenn ich eine getreten kriege. Dann bin ich auch als Schiedsrichter der wesentlich bessere, verständnisvolle Akteur. Ja, und habe das parallel gemacht. Irgendwann natürlich, wenn man dann mal höher kommt, dann muss man sich schon mal entscheiden, zumindest wem gibt man den Vorrang. Ja, allerdings weitergespielt habe ich immer noch. Ich spiele heute auch noch gern und ja, und habe dann eigentlich, ja, das hat sich so ergeben, schon ein bisschen Erfolg gehabt. Ich glaube, wenn man keinen Erfolg hat, hört man auch mit was auf. Wenn einer sagt, ich angel gerne und fängt 2 Jahre keinen Fisch, der angelt nicht mehr. Ja, aber deswegen, das hat sich dann so eingestellt und dann hat das seinen Lauf genommen.
Und war das dein Plan? Wolltest du als Schiedsrichter in die Bundesliga kommen oder hast du das fokussiert oder ist das von alleine passiert?
Also ich habe mir immer ganz kurze Etappenziele gesteckt. Das erste war mal, ich muss mal das erste Spiel rumkriegen, dass ich überhaupt mal, ja, dann war ich irgendwo dabei und dann habe ich gedacht, Mensch, einmal in so einem Team wegfahren, mit Team, mit Gespann, also irgendwo in die Bezirks- oder Landesliga zu kommen. Und wie ich dann da war, habe ich gedacht, Mensch, stell dir mal vor, du kämst in den DFB-Bereich rein. Dann bin ich irgendwann in die Bundesliga gekommen und habe gesagt, jetzt darfst du nur im ersten Jahr nicht absteigen, sonst früher hat man immer gesagt, ertanzte nur einen Sommer, so hieß das dann bei uns immer. Das wollte ich nicht, und dann sind aus dem einen Jahr Bundesliga sind dann 18 geworden und das war dann schon eine lange Zeit.
Ja, Wahnsinn. Wie viele Bundesligaspiele hast du gepfiffen
Also
insgesamt?
ich habe insgesamt, das sind jetzt 197 und dann nochmal ungefähr über 100 Zweitligaspiele und noch Pokalspiele, also insgesamt so 450 Profispiele. Wobei man sagen muss, früher gab es nicht so viele Spiele wie heute. Da gab es etwas mehr Schiedsrichter und da hat jeder Schiedsrichter maximal 8 Bundesligaspiele pro Jahr gekriegt. Ja, und heute ist ja so, heute gibt es da den vermehrten Einsatz und deswegen kommen die Jungs auch auf mehr Spiele und ja, auch auf mehr Geld.
Wenn du so an deine Schiedsrichterkarriere zurückdenkst, ja, gab es für dich so das Spiel, wo du sagst, das war das Highlight, deines Lebens?
Also einige, die haben mich irgendwo, die lassen einen nicht los. Ein tolles Spiel, wo ich immer dran denke, ich habe auch mal 3 Monate, nee, 4 Monate in Korea gepfiffen, bin dann da 2 Jahre später eingeladen worden, das Endspiel zu pfeifen, habe da dann in Seoul vor 60.000 das Endspiel gepfiffen um die koreanische Meisterschaft. Das war schon sehr beeindruckend. Anderes Land, andere Kultur und, und. Dann habe ich zum Beispiel das erste Geisterspiel der Fußball-Bundesliga, wo man an Corona noch gar nicht gedacht hat, war ja eigentlich Alemannia Aachen gegen 1. FC Nürnberg, weil da wurde der Trainer Wolf damals von der Münze am Kopf getroffen und das Spiel musste, weil der ins Krankenhaus musste ab der 60. Minute, musste das Spiel neu angesetzt werden und musste vor der Rückrunde durchgeführt werden. Und war dann am Aachener Tivoli, an dem alten noch, ist es dann ohne Zuschauer Wahnsinns-Einschaltquoten vom Fernsehen durchgeführt worden. Also das sind so Sachen, oder auch, ja, ich sage jetzt mal, was mich sehr berührt, da war das erste Spiel nach dem Freitod von Robert Enke, ein Spiel auf Schalke, wo es dann hieß, ja, wir müssen spielen, hat der damalige Präsident gesagt, irgendwie muss es ja weitergehen, sehen Sie zu, dass es keine gelben und keine roten Karten gibt. Und dann haben sie gesagt, dann rufen Sie bitte mal bei den Mannschaften an, ich kann ja nur handeln, agieren tun die ja. Und das sind aber so Sachen, da hat man sich gefreut, dass das Spiel schnell vorbei war dann, weil das war so unangenehm, die ganze Atmosphäre, es war so still im Stadion. Also da gibt's, oftmals sind es gar nicht die Spiele oder die Paarung, oftmals sind es die Momente, die Menschen, was dahinter steht. Das sind so die Dinge, die haften bleiben. Zum Schluss bleiben eigentlich mehr Menschen und Verbindungen haften wie eine reine Paarung oder ein Ergebnis.
Ja, Lutz, du hast ja eben gerade schon gesagt, das Thema Entscheidung spielt ja nun im Schiedsrichtertum die entscheidende Rolle, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen zu finden. Und das ist ja auch das, wo du deine Vorträge auch dazu hältst, ja, was du da gelernt hast oder was du auch Unternehmern und Führungskräften da mitgibst, jetzt auch nach deiner Schiedsrichterkarriere, nach deiner aktiven. Und ich meine, ich komme ja nun auch aus dem Fußball und ich habe auch viel gespielt. Und jeder, der Schiedsrichter kritisiert, sage ich immer, pfeif mal ein D-Jugendspiel, ja, und danach reden wir dann weiter, ja. Und deswegen natürlich jetzt dein Thema, ja. Also was macht das Ganze aus? Was ist das, was Entscheidungen überhaupt beeinflusst und so weiter? Also ich glaube, jetzt kannst du einen Dreitagesvortrag halten an der Stelle, aber das kann man an anderer Stelle vielleicht auch
Das machen
weitermachen. Aber ja, vielleicht so, steigt da mal so ein bisschen ins Thema ein. Was ist das? Wie geht es einem da? Und was ist da so los, wenn es in diesen Momenten, du weißt, da ist das Stadion voll, es geht um viel Geld, es geht um Sieg oder Niederlage und gibt es jetzt den Elfmeter, gibt es den nicht? Und du hast ja nun auch viele Jahre ohne VARs ja, gepfiffen. Ja, was ist da so los? Was geht dann einem Schiedsrichter vor?
Eins finde ich interessant. Du hast ja gesagt, ich habe dann auch mal ein D-Jugendspiel irgendwo gepfiffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, um das überhaupt ein bisschen zu beurteilen zu können, muss man auch mal diesen Perspektivwechsel wagen. Und das ist völlig egal, ob du ein Bundesligaspiel pfeifst oder ein D-Jugendspiel. Ich sage dir, Eltern können manchmal schlimmer sein wie die schwarz-gelbe Wand. Also von daher muss man einfach auch mal so einen Perspektivwechsel wagen und dann kann man sich ganz anders reinversetzen. Weil ich glaube, wir sind ja in Deutschland eine sehr ergebnisorientierte Gesellschaft. Wir sehen ja immer nur, wie war die Entscheidung? War sie richtig? Haken dran, spricht keiner mehr drüber. War sie falsch? Riesenschreierei. Das ist mir viel, viel zu kurz gefasst, wenn man nur diese Spitze des Eisbergs, diese reine Entscheidung sieht. Bevor ich ja irgendwas entscheide, muss ich es ja eigentlich erstmal bewerten. Und zum Bewerten brauche ich Kompetenz. Ja, da muss ich mich auch vorgebildet haben, da muss ich auch Erfahrungswerte haben, etc. Das ist das eine. Bevor ich aber was bewerte, da muss ich erstmal die Sache erkannt haben. Also da hängt es ja auf, dass wir was viel zu spät erkennen. Und wenn man es früh erkennen will, was muss man? Man muss es erahnen. Also, mit anderen Worten, wenn ich etwas erahnen, habe schon ein Gespür, positioniere ich mich zu dem Problem oder der Entscheidung schon richtig, damit habe ich die Chance, es auch richtig und vollumfänglich zu erkennen. Wenn ich es erkannt habe, kommt die nächste Stufe, dann kann ich meine Kompetenz einfließen lassen, dann kann ich es bewerten. Und wenn ich es bewertet habe, dann kann ich es entscheiden. Und jetzt hoffe ich mal, dass es stimmt, dann wird es einfacher. Wenn es nicht stimmt, kommt dann die nächste Stufe. Das heißt, ich muss es ja umsetzen, ich muss dazu stehen, ich muss auch mit Fehlern umgehen können. Und es kommt was ganz Wichtiges hinzu. Eine Entscheidung treffen ist auch das eine, das ist die Ware. Aber was dann dazu kommt, ist ja, die Entscheidung auch zu präsentieren. Weil eins ist klar, wer meint, er wird nur an richtig oder falsch gemessen, wir werden auch oft gemessen an akzeptiert und nicht akzeptiert. Und was nützt mir die beste Entscheidung, wenn sie von meinem Umfeld nicht angenommen wird? Dann habe ich puren Stress. Also gehört neben der ganzen Vorbereitung, neben dem reinen Prozess, aber auch das Umsetzen, die Nachbereitung, der Umgang mit Fehlern, aber auch ganz wichtig die Präsentation der Entscheidung dazu. Also das ist ein sehr komplexes Thema und da muss man sich einfach mal hineinversetzen. Man muss auch mal selber einen Perspektivwechsel vornehmen und plötzlich, ich mache zum Beispiel bei meinen Vorträgen, mache ich immer eins, ich verteile gelbe und rote Karten und spiele eine kurze Videoszene vor. Und jetzt geht es nicht darum, dass der Betrachter richtig entscheidet, sondern es geht darum, wie kommt er zu der Entscheidung? Was ist er für ein Entscheidertyp? Kann er das Zeitfenster einschätzen? Wie geht er dann nachher auch vielleicht mit einer Fehlentscheidung um? Wie kommt er überhaupt zu der Entscheidung? Ist er mehr Bauchtyp? Ist er mehr Faktentyp? Und, und. Also da gibt es so viele Dinge, da habe ich mir so vier, fünf Videos und hinter jedem Video steckt eine Botschaft, sodass ich merke, Mensch, ich bin so ein Typ bei der Entscheidung und das kann ich positiv vielleicht weiterentwickeln. Und hier liegen auch meine Chancen, aber hier liegen auch meine Risiken. Also total spannendes Thema.
Ja, absolut. Also wie du den Prozess auch darstellst, was letztendlich da alles nachher in einem Ablauf eine Rolle spielt, ja, ist natürlich das jetzt mal auseinanderzunehmen, ja, und quasi in Teilabschnitte zu zerlegen, ist natürlich total spannend, ja. Also wir können jetzt nicht heute, denke ich mal, in jeden dieser Punkte reingehen, ja, aber was ganz wichtig ist, Entscheidungsfindung. Bei dir ja dann auf dem Platz ja auch ganz stark Intuition, oder? Also du bereitest dich bestimmt auch vor, ist ja klar, oder musstest dich ja auch vorbereiten. Aber wie viel würdest du jetzt sagen, musst du auf dem Platz auch in Entscheidungen intuitiv machen? Also hast du eine klare Faktenlage oder entscheidest du intuitiv?
Ja, also Punkt eins, es ist ja vor jeder Entscheidung, vor jedem Spiel, vor jedem Event steht ja eins da, die Vorbereitung. Das heißt, ich muss mich vorbereiten. Und jetzt kommt aber der ganz, ganz wichtige Punkt, ich darf mich nicht vorbelasten. Und das ist ein ganz schmaler Grat. Beispiel, junger Schiedsrichter, sage ich, Robert, du pfeifst am nächsten Wochenende das erste Mal die Bayern oder du pfeifst jetzt von mir aus Dortmund, an was denkst du? Und dann sagt er, ja, wenn ich an den oder den Spieler denke, da muss ich aufpassen, der fällt schnell. Sag ich, hey, stopp. Ruhig bleiben. Du bist zu weit gegangen. Du hast schon eine Handlungsweise angenommen, von der du nicht weißt, dass sie eintritt. Du hast dich also nicht nur vorbereitet, du hast dich vorbelastet. Also bist du zu weit gegangen, du engst dein Entscheidungsspektrum ein. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache der Vorbereitung. Also sich vorzubereiten, aber nicht vorzubelasten. Ganz wichtig bei dieser Vorbereitung aber auch, dass ich mich wirklich auch bewusst vorbereite, weil sonst wird man, wenn ich sage jetzt mal, blauäugig in einen Prozess gehe, sieht man es dir an der Körpersprache, an Gestik, Mimik, Tonfall, an allem. Du wirkst nicht mehr überzeugend, weil du genau weißt, ich habe mich nicht vorbereitet. Wenn du vorbereitet bist und selbst es kommt dann ganz anders, fühlst du dich trotzdem im Prozess wohler, weil du sagst, ich habe mich ja schon mal mit dem Prozess auseinandergesetzt und es gibt dir eine Sicherheit im Handeln. Also das sind alles solche Dinge, so muss ich dran gehen. Und wenn ich dann dieses Gefühl habe, dass ich gestärkt in dem Prozess bin und kann sagen, ich habe mich gut vorbereitet, okay, es kann immer was kommen, was ich nicht vielleicht auf dem Schirm habe, aber ich habe genügend Werkzeuge dafür da. Und ein Schiedsrichter kommt zu einem Tatort und er hat nur ein Werkzeug und das greift nicht. Dann kriegt er Schweißperlen. Hat aber drei, vier Werkzeuge, bin ich total gelassen, so probieren wir eben das zweite. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, dass ich mir über den Prozess im Vorhinein, wir reden über so viel, wir machen Motivation, wir machen Kommunikation, wir machen alles, gehört alles mit dazu. Aber der Prozess des Entscheidens, wer beleuchtet den richtig? Da macht sich kaum einer Gedanken. Die gehen einfach rein. Aber wenn ich den mir vorher mal ein bisschen beleuchte, lege mir eine Struktur zu, weil wenn dann nämlich der Faktor Zeit hinzukommt, wird nämlich entscheidend zum Stress. Und dann brauche ich eine Struktur, einen roten Faden, wo ich mich entlanghangeln kann, weil ich genau weiß, der gibt mir Sicherheit. Und dann trete ich auch ganz anders auf. Und jetzt kommt noch eins. Kein Bundesliga-Schiedsrichter ist sich bei jeder Entscheidung zu 100, natürlich manchmal schon, aber bei vielen Entscheidungen nicht zu 100% sicher. Also ist eine Entscheidung etwas und von Fakten, aber auch von Erfahrungen, von harten Faktoren, aber auch von weichen Faktoren. Zum Beispiel, wenn ich sage, war das ein Foul? Ich meine ja, ich bin mir zu 80% sicher. Und jetzt gibt es noch weiche Faktoren. Beispiel, wie fällt der Spieler? Knickt er nach der richtigen Seite ein? Ja oder nein? Was macht der Gegner, der gefoult hat? Hebt er vielleicht die Hände zur Entschuldigung? Bestes Beispiel dafür, den berührt. Warum würde er sonst eine Entschuldigungshaltung einnehmen? Also ich habe jetzt nur mal zwei, drei Faktoren gesagt, die dann als weiche Faktoren hinzukommen. Und zum Schluss gibt das Ganze eine Summe, aus der ich sage, jawohl, das ist für mich absolut ausreichend. Hier bin ich mir sicher, jetzt entscheide ich. Wenn ich Zweifel habe, kann ich nicht zur Maximalentscheidung kommen. Auch das muss ich wissen. Aber was Wichtigste ist, ich muss eine Entscheidung treffen. Ja, das Schlimmste ist mir heute, das weißt du besser wie ich, du kennst viele Firmen, Schlimmste ist ja keine Entscheidung.
Ja,
Ja.
genau. Wenn du, ich höre dir sehr, sehr begeistert zu, was du alles erzählst. Und ich bin natürlich im Kopfkino die ganze Zeit, außer dass ich viele Fußballszenen jetzt nochmal rekapituliere. Und ich habe dich oft genug pfeifen sehen, bei vielen
Gottes Willen.
Bundesligaspielen, auch live vor Ort. Aber was mir natürlich im Kopf die ganze Zeit auch vorgeht, was heißt das natürlich für Unternehmer? Also was können jetzt Unternehmer oder Führungskräfte daraus lernen? Genau das, was du ja sagst. Also die sind ja in gleichen Entscheidungsprozessen drin und müssen ja genau, da kommen Mitarbeiter rein, dann macht man sich schon ein Bild vorher. Man hat ja schon mehrfach Sachen mit ihm erlebt. Ja, der hat vielleicht schon mal faul gespielt, um vielleicht in der Bildsprache zu bleiben jetzt, und so weiter. Also wie transferierst du die Dinge? Du machst ja auch viele Seminare da für Unternehmer. Wie transferierst du deine Erfahrungen da genau in dieses Business-Spielfeld, in dieses Unternehmerspielfeld rein?
Also mir ist eins ganz wichtig, dass ich mich vorher immer mit dem Unternehmer unterhalte, dass wir sprechen, was liegen denn bei Ihnen für Sachen an, wo liegen denn Schwierigkeiten, wo liegen Stolpersteine, was sind Ihre wichtigsten Dinge und. Und da stelle ich immer fest, dass dieser Prozess, viele reden von davor, danach, aber dieser reine Prozess des Entscheidens, Beispiel, ein Chef kommt in einen Raum rein, da sitzen vier Leute, ich nenne das immer, also Experten sagen, das ist analytische Intelligenz. Ich sage, das ist einfach Sachlagepeilen. Du kommst da rein, du erkennst sofort, aha, der will das, der das, der das, da müssen wir hin, so lange haben wir Zeit, lass uns beginnen. Wenn du für diese Mini-Analyse zu lange brauchst, dann seziert dich der Gegenüber, weil der denkt, was ist mit dem los? Da kommt ja nichts, guck doch mal, wie er aussieht, was hat denn der für einen Anzug an? Guck mal, die Schuhe sind ja gar nicht geputzt und. Du wirst auseinandergenommen und das muss dir im Klaren sein. Du musst wissen, welche Rolle du spielst. Du bist der Entscheider, du bist sowas von der Plattform, weil ein Entscheider oder eine Führungskraft, egal auf welcher Ebene, ob ich D-Jugendtrainer in einem Verein bin oder Vorsitzender der Deutschen Bank. Eins ist klar, in dem Moment, wo ich entscheide, bin ich brutal im Fokus. Das muss jedem klar sein. Du begleitest, das machst du alles so nebenbei. Aber in dem Moment, wo du sagst, stopp, wir machen nicht dies, wir machen das, oder du kommst in den Raum und ordnest etwas an, in dem Moment wirst du sowas von fokussiert und auf diesen Moment musst du gnadenlos gut vorbereitet sein. Wenn du es nicht bist, macht es A keinen Spaß und B scheiterst du. Und deswegen muss ich mir im Klaren sein, ich darf dem anderen nicht die Zeit geben, mich permanent zu sezieren und zu fixieren. Also sage ich von mir aus, wenn ich länger brauche für die Beweisaufnahmen, sage ich, sind wir heute in einem anderen Raum? Habe die den hier neu angelegt? Dann hat der etwas zu tun. Dann gucke die alle rum und gucken, ob da hier vielleicht was neu gestrichen ist und und. In der Zeit habe ich wieder Zeit, wieder neue Informationen zu holen, ohne dass ich im Fokus stehe. Das sind alles kleine, und zwar, ich gehe unwahrscheinlich auf die Praxis ein. Ich will, dass der andere nachher sagt, ja, das ist bei mir auch so. Ja, genau, das habe ich auch schon überlegt. Mensch, das kann ich ja nutzen, weil, ganz ehrlich, ich will keine wissenschaftlichen Vorträge halten, sondern ich will praktische Nutzungsempfehlungen geben, die haben sich bewährt vor 80.000 in Dortmund oder vor 8 Millionen an den Fernsehschirmen, die ich auch übertragen kann ins normale Leben, in die freie Wirtschaft, in meinen Berufsalltag. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Du musst diesen Transfer, musst du hinkriegen, dass der andere, das siehst du, ich meine, du hältst ja auch viel Vorträge, wenn dann die Gruppe dir gegenüber sitzt und plötzlich nickt einer, du merkst, der überlegt und der nickt so leicht, dann merkst du, jetzt hast du ihn genau an dem Punkt, wo der Transfer beginnt, wo er Dinge mit rübernimmt, weil sie genau zugeschneidert sind. Dann kommen andere, die sagen, wir haben ein Riesenproblem mit Change Management. Der andere sagt, wir haben das, weiß ich, wir haben eine gewachsene Struktur, aber wir müssten eigentlich und. Ja, allein, wenn man jetzt sieht, wie schnell der Wechsel ist. Denk mal jetzt nur dran, ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen Podcast von dir gesehen, da hast du über Was ist anders nach Corona gesprochen. Fand ich total interessant. Brutale Herausforderung. Alles, was vorher Jahre gedauert hat, ging jetzt in Monaten. Und im Endeffekt ist es bei uns im Fußball auch so. Da kommt, im Mai kommen die neuen Regeln raus, die kriege ich von der FIFA, UEFA und sagen, da, erzähl das mal deinen Schiedsrichtern, den Clubs in Deutschland, ab 1.7. spielen wir. Da kann ich nicht sagen, Leute, Change Management, wir brauchen bis November. Nee, das geht nicht. Das muss gemacht werden. Also nicht klagen, anpacken, machen. Und aus diesem Zeitrahmen, du kriegst eine klare Vorgabe. Das ist dein Zeitrahmen, das ist dein Budget, das sind deine Mitarbeiter. Mach ein Produkt draus. Und das ist das, was wir nachher machen müssen. Das ist das, was ein Schiedsrichter machen muss.
Lutz, du hast ja vorhin auch gesagt, du hast ja sehr jung angefangen, Schiedsrichter zu sein. Und du hast ja auch viele junge Schiedsrichter, die du ranführst, ja, auch die du da begleitest, ja. Ist es denn, siehst du, also das würde ich auch spannend finden für Führungskräfte, siehst du auch da, dass es Jungs gibt oder Schiedsrichterinnen, haben wir ja auch viele jetzt mittlerweile, die da von Anfang an eine höhere Kompetenz haben, die schneller entscheiden? Ist es eine Erfahrungssache? Ist es eine Trainingssache? Merkst du, dass die Leute aufgrund ihrer Spielerfahrungen auf einmal schneller werden? Also wie siehst du das? Ist es ein kognitives Lernen oder ist es schon ein Gen, was du mitbringst? Ja, ein Entscheidungsgehen, was du hast, ja. Was würdest du dazu sagen?
Also sowohl als auch, das ist ähnlich wie beim Fußballer. Ein Fußballer muss ein bisschen Talent mitbringen, gewisse Eigenschaften. Er muss aber auch eine gewisse Leidenschaft und auch eine Leidensfähigkeit mitbringen, weil es ist nicht immer schön. Er muss auch, weil alles heute, es gibt keine One-Man- oder One-Lady-Show mehr, alles ist auch Teamwork. Ja, deswegen muss ich bereit sein, mich auch, auch Andockpotenziale erkennen, nutzen, wie auch immer. Ein Schiedsrichter, der meint, der könnte ein Bundesligaspiel alleine pfeifen, geht unter. Ich brauche Verbündete bei den Mannschaften. Und. So ist es in dem Berufsleben ganz genauso. Und ich muss einfach erkennen, das ist ein Gesamtkonstrukt. Ich kann ein bisschen was mitbringen. Also wenn einer zum Beispiel sagt, ach nee, ich scheue Konflikte und nee, ich bin froh, wenn ich nicht entscheiden muss. Also dann hat er vielleicht schon gewisse Grundsubstanzen oder wenn er kein Gerechtigkeitsempfinden hat oder ich sage jetzt einfach, keins ist falsch gesagt, aber zumindestens Dinge vielleicht nicht unbedingt zu seinen Kernkompetenzen gehören, dann wird es schon schwer. Aber wenn er es hat, reicht es noch lange nicht. Oder ist noch lange nicht gesagt, dass er gut wird. Dann muss auch dieses Feuer dazu, diese Bereitschaft, das zu leben, man muss es wollen. Ja, und ich habe mal einen Spruch gehört, der heißt, man muss sich auch mal wegen der guten Sache gründlich unbeliebt machen. Auch das muss man können. Ja, und das sind alles so ein paar Sachen, die da zusammenkommen. Und zum Schluss ist es ein Mix. Also ich kann nicht sagen, Es ist nur das Talent. Nee, das ist wie beim Fußball auch. Es ist Talent, es ist Leidenschaft, es ist Fleiß, Trainingsfleiß, es ist die Bereitschaft, sich zu verändern, etc.
Trainiert ihr mit euren Schiedsrichtern Entscheidungsfindungen? Also gibt es dann irgendeine Art und Weise Trainingsmethodiken, wo du sagst, dadurch können wir schneller Entscheidungen treffen? Also jetzt aus der Spielsituation Analysen oder so, sondern gibt es irgendwie drumherum Dinge, wo ihr sagt, aufgrund von kognitiven Trainingsmöglichkeiten, wo du deine Augen mehr trainierst, deine Gedanken
Natürlich.
schneller sortierst. Also was macht ihr da als Training? Weil das könnten ja Unternehmer und Führungskräfte genauso machen.
Also es ist hochinteressant, dieses bewusste Wahrnehmen, die bewusste Awareness. Das ist ja etwas, das kann man trainieren. Ich mache das immer, weil ich mache auch unter anderem Seminare mit den verdeckten Ermittlern des Bundeskriminalamtes. Total spannend. Die erkennen Veränderungen wesentlich schneller wie andere Menschen. Warum? Weil bei denen hängt Leib und Leben davon ab und für die ist es ein noch höherer Druck und damit werden die zu noch größerer Leistung gepusht. Sowas kann man. Das ist einmal, wie nehme ich Dinge wahr? Dazu gehört schon einmal dieses sogenannte auch antizipieren, Dinge vorauszuahnen, sich schon richtig zu positionieren. Das ist etwas, was im Fußball ganz wichtig ist, weil der Fußball, der wird ja immer schneller. Wenn du mal siehst, in unserer Zeit, da gab es was, was ich, oder wie wir angefangen haben, Fußball zu gucken, da hat noch Beckenbauer gespielt, der hatte 35, 40 Ballkontakte. In meiner Zeit hat Schweini gespielt, der hatte 115. Und heute, du bist Fan von Gladbach, so wie ich glaube, ich weiß, wer der Mann ist mit den meisten Ballkontakten in der Bundesliga? Julian Weigel, 226. Ja, da sieht man doch mal, wie sich das Fußballspiel entwickelt hat. Alles ist viel schneller geworden. Darauf muss ich reagieren. Darauf muss ich eine Antwort haben. Und darauf muss ich mich auch vorbereiten. Also das Ganze ist jetzt etwas, was sich total verändert hat. Und zu dieser Veränderung muss ich bereit sein. Bereit sein für Veränderung ist, glaube ich, eine ganz hohe Aufgabe in unserer Gesellschaft. Ja, und zudem auch, ich werde ja zugeschüttet mit Informationen. Ich muss nicht lernen, Informationen zu akquirieren. Ich muss lernen, Informationen zu filtern und die nützlichen zu behalten und die anderen wegzuschieben. Weil ansonsten werde ich ja, drehe ich ja durch.
Du hast ein schönes Stichwort nochmal gegeben, außer dass ich Gladbach-Fan bin, das muss nochmal natürlich herausgestellt werden. Ich hab mir natürlich vorher auch nochmal Gedanken dazu.
Ich musste gerade mal auf den Unwetterwarner drücken, hier auf meiner Wetter-App, weil die hat gepiepst.
Ah, okay. Ich hab mir natürlich vorher auch nochmal Gedanken darüber gemacht, was ich mit dir gerne nochmal reflektieren möchte. Und wir sind ja vom Alter her, liegen wir ja nun relativ dicht beieinander, ja. Und wenn du den Schiedsrichter vor 30 Jahren nimmst, ja, so, dann war der Schiedsrichter ja damals auf dem Platz gestanden, er hat die Entscheidungsgewalt gehabt, ja, er war mit seinen Linienrichtern nicht über Funk miteinander verbunden, sondern man musste irgendwie anders miteinander kommunizieren, aber sonst war man ja relativ allein, ja. So, und jetzt, wie es sich heute entwickelt hat, du stehst heute auf dem Platz, hast, ich weiß nicht, wie viele Offizielle, die mit dir im Funkkontakt sind, du hast deine Linienrichter, mit denen du kommunizierst, mit dem vierten Offiziellen, du hast den VAR, du hast, was weiß ich, was KI hinterlegte oder AI hinterlegte Systeme, ja und, ja. So, das heißt, das Ganze ist ja wesentlich komplexer geworden. Auf den Schiedsrichter, der letztendlich als Head of sozusagen auf dem Platz steht, prasselt ja alles Mögliche ein, ja, an Informationen, du weißt, du wirst nachher im Fernsehen seziert und auseinandergenommen, es gibt 44 Kameraeinstellungen und so weiter. Das ist ja heute im Unternehmen nichts anderes, ja. Früher war der Unternehmer relativ mit sich allein, hat vielleicht eine BWA gehabt, einmal im Monat, musste, wie gesagt, ich versuche es mal ganz bewusst trivial zu erklären, ja, musste intuitiv entscheiden und war auf sich allein gestellt. Heute hast du um dich herum alle Controlling-Systeme, hast alle möglichen Zusatzinformationen, Daten und. Wie verändert das eine Führungskraft? Du hast ja diesen Prozess miterlebt oder hautnah auch miterlebt als Schiedsrichter. Was verändert das in Menschen? Was hat sich da heute aus deiner Sicht verändert?
Also ich glaube heute, egal welche Aufgabe, ob im Beruf oder im Sport, die Aufgabe ist wesentlich komplexer geworden. Ja, und du musst auf diese Komplexität eine Antwort haben. Zudem ist die Stellung von Leuten, die entscheiden, nicht mehr dieselbe wie früher. Früher warst du Entscheider Kraft Amtes. Du hattest eine Amtsautorität. Früher hat der, ich sag's jetzt mal, der Polizist, wenn der gesagt hat, das ist so oder so, dann haben die Leute das angenommen. Dem Lehrer hat man geglaubt. Ja, heute haben diese Menschen keine Autorität Kraft Amtes mehr, was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil man muss sich Autorität auch verdienen. Heute muss die Autorität fachbezogen sein und wird auch von deiner Leistung abhängig gemacht, ob du Autorität hast oder nicht. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges. Damit muss man viel mehr arbeiten, weil das ist heute viel schwerer geworden. Früher, ich sage es jetzt mal, Ausbilder bei den Schiedsrichtern hat gesagt, das ist so und das machst du so. Dann habe ich ja gesagt. Wenn ich das heute zu einem jungen Schiedsrichter sage, dann fragt er warum. Und ich finde es sogar richtig, dass er fragt warum. Und dann versuche ich ihn davon zu überzeugen, weil ich weiß, nur was ich so bei ihm fest implementiere, bleibt auch nachher unter Druck, unter Stress für ihn ein fester Baustein. Und deswegen hat sich alles heute etwas verändert. Wie gesagt, wir sind heute, ich weiß immer so, wir sind eigentlich Projektmanager. Und du musst dir im Klaren sein, du kannst auch nicht alles alleine machen auf dem Sportplatz. Du brauchst für die Assistenten, hast du fürs Abseits. Aber da gibt es auch wieder Schnittmengen. Wenn es darum geht, steht er drin, sondern greift er auch ein. Da bin ich wieder mit dabei. Ich habe den vierten Offiziellen, der kümmert sich um die Trainer. Ich habe den VA, der ist ein Backup für mich, wenn ich einen Fehler mache. Dann muss ich wissen, Fehler gehören zum Geschäft dazu. Ich muss Fehler akzeptieren. Natürlich will ich sie machen, aber wenn ich sie mache, gehören sie zum Geschäft dazu. Dann versuche ich aus der neuen Situation wieder das Richtige zu machen. Und du hast vorhin gesagt, dazu braucht man auch Hilfe von Spezialisten. Beispiel, unsere VAs arbeiten zusammen und die Schiedsrichter mit Piloten von der Lufthansa, weil zielgerichtet zu kommunizieren ist gar nicht so einfach. Also sag etwas in drei Worten, was ein anderer in drei Sätzen sagt und dann bist du auf dem richtigen Weg. Das nächste ist, wir arbeiten zusammen mit dem Theaterregisseur. Warum? Wenn ich wenn ich dich beihole mit einer Handbewegung, vielleicht mit einer einfachen Handbewegung zu mir, ist was ganz anderes, als wenn ich den Zeigefinger nehme. Alles löst wieder Reaktionen beim Gegenüber aus. Ich kann nicht alles selber wissen. Also hole ich mir Spezialisten dazu. Und deswegen ist eine Haupteigenschaft, die eine Führungskraft heute Abend haben muss, ist, Andockpotenziale zu erkennen. Wo ist jemand, den ich für mein Team gewinnen kann, den ich brauche? Weil ich muss mir eingestehen, ich kann nicht alles selbst tun. Ich muss aber die Kontrolle über das Gesamte haben. Das ist, glaube ich, eine Grunderkenntnis. Und heutzutage, wie oft ist es immer, in Deutschland tun wir uns schwer, 80% Lösungen als Führungskraft zu akzeptieren, weil wir meinen, es muss 100% und dann knie ich mich in die letzten 10, 15% rein und brauche achtmal so viel Zeit wie für die ersten 80. Ja, und es wären jetzt ja nur 95, also wie die ersten 85. Ja, das ist dann falsch. Also was muss ich machen? Ich muss lernen, auch mal zu übergeben, zu sagen, jetzt ist ein anderer dran in meinem Team. Dafür habe ich den Überblick über das Ganze, sonst geht hinter mir ein riesen Berg, türmt sich auf, den ich dann nicht mehr handeln kann. Und dann wird es wirklich zu Stress. Dieses Grundverständnis für meine Rolle, dieses realistische Einschätzen meiner Ressourcen, dieses Team zusammenstellen, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
Aber Lutz, bleibst du dann als der Mann, der heute in der Schiedsrichterrolle ist, bleibst du dann trotzdem der Herr des Verfahrens? Also bleibst du derjenige, der wirklich im Driver Seat sitzt, ja? Oder sagst du nicht dann, ich lasse es doch mal laufen und der VAR wird mir schon zeigen, was nachher richtig war oder ob es verkehrt war? Also bist du selber noch derjenige, der wirklich sagt, ich muss es machen, ich bin derjenige, der die Verantwortung hier für alles hat?
Also mein Wahlspruch war immer agieren statt reagieren, weil ich immer sage, wenn ich agiere und bestimme, habe das Drehbuch in der Hand und bestimme ein bisschen mit, wie es läuft, dann weiß ich zu großen Teilen, was auf mich zukommt. Dann ist der Überraschungseffekt kleiner, als wenn ich mich in die passive Rolle begebe, lasse einem anderen das Drehbuch und ich muss immer reagieren. Das ist viel schwerer. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Fehler mache, viel höher. Und zum Schluss werde ich an der Fehlerhäufigkeit auch gemessen. Also ist es doch gut, wenn ich das Heft des Handelns in der Hand behalte, dass manchmal kann das auch mal passieren, dass es weg ist. Dann muss man es und ein Je höher oder je schwieriger die Aufgabe, desto schwieriger ist es, ein bereits abgegebenes Heft, ein Drehbuch wieder zurückzuholen. Ja, weil der Gegner, der Gegenüber, ja wesentlich cleverer, intelligenter und ja schwieriger zu handeln ist. Also von daher ist agieren statt reagieren ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Motto, um da eben, ich sag's jetzt mal, in einer guten Position zu sein.
Es ist ja nun für Führungskräfte Das erleben wir ja auch im Sport oder bei Schiedsrichtern natürlich genauso. Gibt es ja die Spirale des Erfolges oder die Spirale des Misserfolges, ja. Also das heißt, du entscheidest, ja, und merkst, oh, du hast richtig entschieden, ja, du entscheidest wieder richtig entschieden und auf einmal dein Selbstbewusstsein, deine Haltung wächst und wächst und wächst. Du hast einen Lauf sozusagen, ja. Ist im Unternehmen ja genauso. Oder es kommt auf einmal der Controller und sagt, oh, da hast du Mist entschieden, der Controller kommt wieder, da hast du Mist entschieden, ja, oder der VAR korrigiert dich jedes Mal wieder und sagt, da liegst du verkehrt. Lutz, da liegst du wieder verkehrt, Lutz. Ja, so, und jetzt auf einmal, wupp, das Selbstbewusstsein, Körperhaltung, Aura geht runter. Was passiert da? Also erlebst du das genauso auch bei den Schiedsrichtern? Und was würdest du daraus empfehlen, auch für Führungskräfte in Unternehmen?
Ja, natürlich. Und wenn es eigentlich so weit kommt, dann muss ich Werkzeuge haben, um da entgegenzusteuern. Das ist das eine. Aber das andere ist, warum kommt es denn? Weil die meisten Fehler werden gemacht im Erfolg. Da wirst du mir recht geben. Was passiert? Was passiert, wenn ich Erfolg habe, wird doch alles, hat doch gut geklappt, Spiel ist doch heute gut gelaufen. Dass ich sage, okay, wir analysieren. In Deutschland, im Sport, in der Wirtschaft, wir analysieren falsch. Wir analysieren meistens Projekte oder beim Fußballspiele oder Projekte in der freien Wirtschaft, die nicht gelaufen sind. Dann sage ich immer zu dem Chef, analysieren Sie doch mal ein Projekt, haben Sie gute Mitarbeiter? Ja, sehr gute, sage ich. Dann brauchen Sie eigentlich Fehler nicht analysieren, weil der geht mit sich selbst schon hart genug ins Gericht. Analysiert doch mal ein Projekt, was vordergründig gut gelaufen ist. Ein Spiel, wo nachher keiner was von mir will. Aber jetzt bin ich das erste Mal im Leben ehrlich zu mir. Jetzt sage ich, in der 87. Minute ist der Ball einen Meter am Tor vorbeigegangen. Wäre der reingegangen, hätte das Stadion getobt. Wäre plötzlich meine Entscheidung, hätte eine ganz andere Dimension gekriegt. Und ich muss lernen zu gucken, wo hatte ich Glück? Wo ist mir ein glücklicher Zufall, eine glückliche Fügung, ein Umstand zu Hilfe gekommen, für den ich von meiner Qualität gar nichts kann, den ich einfach durch eine glückliche Fügung, Umstand, wie auch immer, erhalten habe. Und da sind wir so bereit, den anzunehmen, nicht drüber zu reden und sagen, ist ja gut gegangen. Ist ja gut gegangen, ist der größte Fehler der Weiterentwicklung. Deswegen muss ich mich immer fragen, wo hatte ich heute Glück? Und dann analysiere ich an Prozessen, an Projekten, an Spielen, die eigentlich gut gelaufen sind. Aber für mich selbst bin ich gnadenlos ehrlich zu mir. Und damit sehe ich Dinge, die habe ich vorher noch nie gesehen. Und damit bereite ich mich für die Dinge, wenn es mal schlechter läuft, wesentlich besser vor. Und damit habe ich wieder eine höhere Erfolgschance. Also der Schlüssel liegt da drin, dass ich Punkt 1 ehrlich zu mir selbst bin und analysiere und zwar total ehrlich. Und das können wir bis heute noch nicht richtig.
Ja, ist total spannend. Also da fällt mir schon fast gleich sofort der nächste Schritt ein, Fehlerkultur. Und wenn wir jetzt auch da mal reflektieren, da hat ja auch bei euch im Schiedsrichtertum ein Riesenwandel ja stattgefunden. Ja, wenn vor Jahren, du musstest dich ja für den Fehler Autorität des Amtes ja nicht wirklich rechtfertigen. Da gab es zwar vielleicht mal die Bild-Zeitungsschlagzeile, aber das ist dann auch irgendwann ja wieder vorbeigegangen. Aber heute wirst du ja sofort zerlegt, ja. Und andersrum, jetzt gehst du ja in Kommunikation, du gehst in den Dialog, die Schiedsrichter sind beim Doppelpass, ja, oder was weiß ich was, jetzt äußern sich dazu. Das ist ja auch wieder eine komplett neue Kultur, also dass man sich damit auseinandersetzt, ja, weil man das ja gar nicht verleugnen kann, dass man da jetzt verkehrt lag oder irgendwas, ja. Ich meine, das Unternehmen ja genauso, die Transparenz ist viel größer, die Mitarbeiter sind viel aufgeklärter, man weiß alles, man kann alle Zahlen nachlesen, ja, und so weiter. Also du kannst ja dich gar nicht mehr aus diesen Dingen rausnehmen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich sage jetzt mal, es gibt ja auch einen Modus, der heißt, ich sage nichts, ja, dann sprechen andere über mich. Dann
Ja, genau.
spreche ich lieber selbst, dann kann ich wenigstens auch ein bisschen mit beeinflussen und gestalten. Was ganz wichtig ist, das sage ich auch immer zu den Schiedsrichtern, da sage ich mir, ja, wie soll ich mich, da sage ich, sei ehrlich, weil es bringt nichts, irgendetwas zu beschönigen oder schön zu reden, was nicht schön zu reden ist. Wenn es umstritten ist, kann ich meine Argumente darlegen, dann bleibt es umstritten. Wenn es aber falsch ist, dann gib es zu, weil ansonsten wird der Druck immer höher, bis es dann doch scheibchenweise rauskommt. Wir kennen das aus der Industrie bei manchen Skandalen, die dann doch irgendwo scheibchenweise rausgekommen sind. Und zum Schluss ist es viel schlimmer, als wenn du am Anfang vielleicht mal mit einer entwaffneten Offenheit sagst, ja, sehe ich jetzt auch. War falsch. Ich habe es am Spielfeld nicht so gesehen, aber ich sehe jetzt die Fernsehbilder. War klar falsch. Hätte ich anders entscheiden müssen, ärgert mich selbst am meisten. Das ist, glaube ich, eine entwaffnende Offenheit. Die kannst du natürlich auch nicht jeden Tag bringen. Aber ab und an auch das mal klar zu sagen, das, denke ich, stärkt nicht nur meine Akzeptanz, sondern auch das Vertrauen. Und eins ist auch klar, ich möchte doch, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, auch ein gewisses Vertrauen in mich haben. Dass sie nicht alles nur hinterfragen, sondern auch mal sagen, okay, der scheint schon zu wissen, ich traue dem mal. Diesen Vorschuss muss ich mir aber erarbeiten. Und den erarbeite ich mir nur durch Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit, in unserer Gesellschaft kommt mir die in manchmal ein bisschen zu kurz. Jetzt könnte man über Werte reden. Also bei uns ist ja, wenn du bei uns geschickt, auf gut Deutsch gesagt, bescheißt, ja, dann bist du clever. Das ist falsch. Nein, dann bist du eigentlich jemand, der was falsch gemacht hat. Also bei uns wird ja oftmals Unehrlichkeit als Cleverness abgetan. Und das ist falsch. Auf lange Zeit setzt sich nur Ehrlichkeit durch. Ja, und das ist, glaube ich, ehrlich zu mir selbst, aber auch ehrlich zu meinem Umfeld. Und dann kriege ich plötzlich ein Standing, dass man mir vielleicht auch mal einen Fehler verzeiht. Und daran erkenne ich eigentlich meine eigentliche Wertschätzung. Nicht im Erfolg, sondern im Misserfolg. Wenn Dennis Aitken, von dem wir vorhin gesprochen haben, wenn Dennis Aitken, das ist ein Typ, der stellt sich hin und sagt, ja, habe ich falsch gemacht. Und dann sagen die Leute nachher, den glaube ich. Und bei Dennis Aitken ist es ja fast schon so weit, wenn Dennis Aitken einen Fehler macht, sagen die nicht, Dennis Aitken hat einen Fehler gemacht. Die sagen, da hat einer die Regel geändert. Die schippen es gar nicht mehr auf Dennis. Also, wenn du das erreicht hast, dann hast du natürlich ein Niveau erreicht, sensationell. Und Dennis hat es geschafft, von dem Schiedsrichter, der mal gewählt worden ist, der schlechteste Schiedsrichter der Bundesliga, zum Besten. Und das beeinflusst auch Menschen, die sagen, das ist ja wie vom Tellerwäscher zum Millionär. Das muss ja ein geiler Typ sein. Der hat Werte, dem glauben wir. Und deswegen ist er so erfolgreich.
Ja, das ist so. Das, also ja, mit Dennis haben wir ja auch schon viele spannende Erlebnisse gehabt auch und viele unserer CEC, ja, Freunde kennen ihn ja aus diversen auch Podcasts und Auftritten bei uns und so. Also von daher ist schon eine absolut beeindruckende Geschichte, die er da gemacht hat. Das stimmt allerdings, ja. Und da hängt ja auch ganz viel, du sagst es auch, das Thema Persönlichkeitsentwicklung daran, ja. Das heißt also, wie viel, was macht ihr da, weil das ist ja bei Unternehmern oder jungen Führungskräften genau das Gleiche. Was macht ihr zur Persönlichkeitsentwicklung? Also macht ihr mit den Schiedsrichtern auch, ja, da Persönlichkeitstrainings, dass die an sich arbeiten, dass sie sich reflektieren und so weiter, ganz unabhängig von dem, was auf dem Platz passiert, oder wie fördert ihr da die Entwicklung?
Also wir geben dem Schiedsrichter Angebote. Ich kann ihm nichts überstülpen. Er muss dazu bereit sein, er muss es wollen, er muss Spaß daran finden, er muss es ausprobieren, er muss auch gucken, ob es zu ihm passt. Nichts passt zu jedem. Ja, also wir machen zum Beispiel, jetzt haben wir so eine Reihe gemacht, Charisma. Also warum, ich sage es jetzt mal als Beispiel, warum funktioniert das bei Kloppo und beim anderen Trainer nicht? Ja. Da hängen doch einige Faktoren dran. Und es gibt ja auch Charisma-Techniken, die ich anwenden kann, um letztendlich, und sowas kann man ein bisschen lernen. Da kommt wieder das, was wir anfangs gesagt haben. Ja, Fleiß, Engagement, Leidenschaft, aber auch natürlich ein Tick bisschen Talent und auch ja, ein bisschen, sage ich mal, Grundlage. Die muss auch da sein. Es ist wie alles immer ein Gemisch. Aber wenn ich ja schon die Voraussetzungen habe, dann sage ich, Mensch, Junge, verschenk doch nicht dein Talent, wenn du dich jetzt noch ein bisschen damit. Und was er dann braucht, das ist einer, der im ehrlichen Spiegel vorhält. Wir sind ja heute in einer Welt, wo im Endeffekt, ja, du ohne einen ehrlichen Berater, einen positiven Berater, nicht mehr klarkommst. Weil es muss dir einer Feedback geben. Wie kommt das an? Wie komme ich rüber? Deswegen mache ich ja so gerne, ich könnte mich auch in Kölner Keller setzen oder irgendwas anderes machen. Aber ich gehe zweimal am Wochenende raus und coache in der Bundesliga, weil ich will dem Schiedsrichter ein ehrliches Feedback geben. Und manchmal ruft mich der Dennis an und sagt, du, ich weiß ja bald nicht mehr, wem ich glauben kann. Was hältst du davon? Ja, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. In dieser Welt, die so getrieben ist von Eigennutz, von den einzelnen Personen, Gruppen etc., ist es so wichtig, dass du irgendjemand hast, wo du sagst, der gibt mir ein ehrliches Feedback. Und mich fragen dann oft Schiedsrichter, ja Lutz, wie kriege ich denn den raus, der für mich der beste Ratgeber ist? Sag ich, da musst du wieder, weil du hast ja vorhin gesagt, auf deinen Bauch hören. Wenn dir Kritik besonders wehtut und Lob besonders gut, dann ist es jemand, der Einfluss auf dich hat. Und bitte hör auf ihn. Ja, und das sind, glaube ich, so, aber das sind alles Dinge. Man schafft es in dieser komplexen Welt der Industrie, der Wirtschaft, des Sports nicht mehr ohne jemand, der einem ein ehrliches Feedback gibt. Und deswegen glaube ich, ist wieder so eine Sache, was wir anfangs gesagt haben, du schaffst es nicht alleine. Klar, du musst immer das Heft des Handelns in der Hand haben, aber du brauchst auch Leute, die dir helfen, zuarbeiten, wie auch immer.
Aber Lutz, wir haben viele, viele Themen, glaube ich, und wir könnten manche Tage füllen. Also ich höre dir sehr, sehr gespannt zu, was du da aus deinem großen Erfahrungsschatz alles berichtest. Und du stehst da wirklich mitten im Leben und kannst da viel vermitteln und viel weitergeben. Also ich glaube, das, was wir hier gerade angefangen haben, hat auf jeden Fall das Potenzial für jede Menge Weiterführungen. Da glaube ich, da sollten wir uns mal intensiv Gedanken machen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, vielleicht hast du ja auch Zeit und Lust, mal auf eine unserer Veranstaltungen auch zu kommen und da auch live zu referieren. Also du bist auf jeden Fall Mensch. Andrew Carnegie hat mal so schön gesagt, wer das Recht hat, etwas zu sagen, der hat auch das Recht zu sprechen. Und das trifft auf jeden Fall auf dich in beeindruckender Art und Weise zu. Nur ich schaue mit Schrecken schon wieder auf die Uhr. Die Zeit rennt, und das ist deswegen, ich will zumindest noch mal zum Abschluss für heute, doch sollst du noch mal kurz was erzählen, bitte. Du machst ja auch noch ganz spannende Formate, und vorhin hast du mir was erzählt von dem schwarzen Mann mit der weißen Weste, und deswegen, da musst du bitte noch mal ein paar Sätze dazu sagen, was du da machst, weil ich glaube, das ist auch für viele ganz schön spannend.
Also, ja klar, ich mache viele Vorträge in der freien Wirtschaft. Das sind immer über 50, 60 Vorträge pro Jahr. Das ist das eine. Ich mache aber auch sehr viel auch in diesem sozialen Bereich. Ich engagiere mich auch für zwei Institutionen, für die ich Spenden einsammle. Und da mache ich zum Beispiel bei mir, ich habe bei mir auf dem Gewerbepark ein kleine, also ich betreibe das nicht, das ist ein Varieté-Theater. Mach mal ein bisschen Werbung. Schauspielhaus Main-Taunus. Unser Motto heißt Geh nicht fort, lach am Ort. Da kommen dann also auch renommierte Künstler hin. 200 Personen gehen da rein. Riesige Location. Ich habe damals eine alte Backsteinfabrik von meinem Opa, die habe ich irgendwann mal, die war bis dahin Fertigungsstelle, habe ich umgebaut und habe da ein Veranstaltungshaus draus gemacht, habe dann jemand gefunden, der mit einer Begeisterung, ich liebe Comedy, ich lache gerne, das da macht. Und eins mache ich, außer dass ich öfter selbst mal hingehe, höre abends mir das an und freue mich, weil ich gern lache. Übrigens sehr zu empfehlen, Gags and Breakfast, sonntags morgens, du bezahlst einen kleinen Obolus und dafür essen, trinken, genial, du frühstückst, also sensationelle Qualität und es kommt ein, wie gesagt, auch oftmals bekannter Comedian und du hast dann von 10 bis 1 hast du dann sensationelles Programm. Nur eines. Ich bin dann auch zweimal im Jahr da, mache ich immer für einen guten Zweck. Also das heißt für eine Organisation, der ich dann den Reingewinn spende und das nennt sich Schwarzer Dress, Weiße Weste. Lutz Wagner berichtet über Grauzonen. Die Leute kommen an die Tische, da liegen gelbe und rote Karten. Ich nehme sie mal mit in den Kölner Keller. Ich zeige ihnen, was Reizüberflutung von Bildschirmen ist, was die Macht des Bildes ausmacht. Ich nehme sie aber auch mit ins Stadion, zeige denen, was der Druck der schwarz-gelben Wand ausmacht und und. Also dann muss derjenige auch alleine oder für sich entscheiden. Er erkennt, was für ein Entscheidertyp er ist. Er kann daraus was ableiten. Und es werden auch zwei, drei Geschichten erzählt. Der hat auch noch ein bisschen Spaß. Und der geht nachher nach Hause und nimmt sogar zwei Original-Bundesliga-Karten mit. Ist meistens nach 2 Tagen immer ausverkauft. Mache ich auch nur zweimal im Jahr. Ansonsten bin ja auch noch Familienvater und Ehemann und habe ja auch noch ein bisschen was zu tun. Also ich muss die Zeit schon mal einteilen.
Lieber Lutz, vielen, vielen Dank. Ja, also ich habe gerade überlegt, also bei einer der Veranstaltungen, da entweder machen wir eine dritte für CIC. Oder also da würde ich auf jeden Fall gerne mal dabei sein. Und sicherlich auch viele unserer Klienten oder Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten, würden dich da sicherlich auch gerne mal live erleben. Also ich glaube, das müssen wir mal kreativ werden, was wir da machen können. Ja, dann wie immer möchte ich dir natürlich das die Möglichkeit geben des Schlusswortes für unsere heutige Ausgabe. Also unser Gast hat natürlich immer noch mal die Möglichkeit. Ist dir noch irgendwas, liegt dir noch was am Herzen, was du loswerden möchtest jetzt an der Stelle?
Vielleicht an der Stelle mal eine Lanze brechen für Leute, junge Menschen, die heute noch Mut haben, Schiedsrichter zu werden. Und die haben es ungemein schwer, weil unsere Gesellschaft ja so gut wie nichts mehr verzeiht. Jeder erwartet unwahrscheinlich viel, gibt aber meistens nicht annähernd das, was er erwartet. Also nach dem Motto, ich spiele unterste Kreisliga, will aber einen fehlerfreien Schiedsrichter, ja, dann muss ich ein paar Klassen höher spielen. Und wenn ich zum Beispiel manchmal sehe, wenn ich mal bei uns auf den Sportplatz gehe und sehe teilweise, wie in Jugendspielen, wo 6-, 8-, 9-jährige Buben gegeneinander spielen und da pfeift ein 12- oder 13-jähriger Schiedsrichter, der genauso lernt wie die Spieler auch und dann benehmen sich Eltern derart daneben, dann sage ich, wo sind wir hingekommen? Und da appelliere ich doch immer mal so ein bisschen an alle, denen Fußball ein bisschen am Herzen liegt, dass ich sage, das schafft kein Schiedsrichter alleine. Und wenn ich schon zu Sanktionen greifen muss, dann ist es schon zu spät, dann ist schon was passiert. Können wir nicht alle ein bisschen vor der eigenen Haustür kehren? Können wir nicht die Rahmenbedingungen ein bisschen angenehmer gestalten? Auch für Leute, die durchaus in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Und ich spreche jetzt nicht nur für Schiedsrichter, ich spreche auch für Feuerwehrleute, für Sanitäter, die bei der Ausübung ihrer Tätigkeit angegriffen werden. Ja, wo sind wir denn? Irgendwo mal hier mal ein bisschen, alle mal 5 Grad runterfahren, mal die Ellbogen ein bisschen einklappen, nicht so sehr an sich denken und einfach mal sagen, wir haben auch eine Aufgabe für die Gesellschaft. Und es ist nicht nur ich, es sind es auch wir. Und ich glaube, dann ging es auch im Fußball manches wieder einen Tick leichter. Das ist so mein Wunsch, weil ich, wenn ich sehe, wie schwer es heute die Jungs und Mädels haben, die jetzt anfangen und dann vielleicht nach einem halben Jahr entnervt wieder aufhören, die vielleicht richtig gut geworden wären, aber sie haben keine Chance gekriegt, dann tut mir das ein bisschen weh. Das ist so das Einzige, was ich vielleicht mal loswerden will, weil mir das wichtig ist.
Lieber Lutz, dem ist kaum was hinzuzufügen. Ich kann dich nur da unterstützen. Da haben wir wirklich die gleichen Werte und gleichen Prinzipien, um das nochmal zu unterstreichen. Deswegen jetzt riesen, riesen Spaß gemacht, heute mit dir hier zu sprechen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich wünsche dir noch viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten, wo du weiter Botschaften senden kannst. Ich werde dir auf jeden Fall auch welche schaffen. Und von daher, ja, war es schön heute, dass wir zum ersten Mal in der Form miteinander gearbeitet haben, heute hier gesprochen haben. Und ich wünsche dir natürlich viel Spaß heute Abend beim Fußball. Ja, ich werde auch ja, gucken, dass ich nach Hause komme und mir das Spiel anschaue. Am Samstag fahre ich nach Bremen. Ja, wo fährst du hin am Samstag? Bist du
Ich
irgendwo
fahre am
bei?
Samstag, ich habe fast ein Heimspiel. Ich fahre nach Frankfurt gegen Leverkusen. Sonntagabend, Abschlussspiel vom Spieltag. Wird auch interessant. Frankfurt kein einfacher Spielort. Mal gucken, wie Leverkusen die Strapazen heute verdaut.
Ja, spannend, auf jeden Fall. Ja, also dann, das war's für heute, unsere Adlerblick-Podcast-Ausgabe. Und wenn Sie Lutz Wagner oder andere spannende Persönlichkeiten kennenlernen möchten, dann natürlich sind Sie herzlich willkommen. Schauen Sie mal bei uns auf der Homepage, was wir da alles so an Veranstaltungen, an Formaten auch anbieten. Oder setzen Sie sich natürlich gerne mit uns in Verbindung. Und wer auch Lutz Wagner mal bei sich gerne im Unternehmen haben möchte, kann uns auch gerne kontaktieren. Ich vermittle gerne da auch den Kontakt, ja. Und dann freue ich mich auf unsere nächste Ausgabe und wünsche eine gute Woche bei all dem, was Sie vorhaben. Viel Erfolg, viel Freude und viel Leichtigkeit zum Tun. Bis zum nächsten Mal. Ihr, euer Andreas.
Das war Adlerblick, der Impulsgeber für Unternehmer und Führungskräfte. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns über eine Bewertung freuen. Gerne abonnieren Sie uns auch auf der Plattform Ihrer Wahl, empfehlen Sie uns weiter und besuchen Sie unsere Homepage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.